36, Washington DC, Southwest, all Southwest, all passengers, AA 860, Dallas, downstairs, altitude 0.
Hallo und herzlich willkommen zu Kohleknast und Kaviar, dem True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und wir erzählen euch hier besondere Kriminalgeschichten aus Düsseldorf. Besonders sind unsere Erzählungen auch insofern, als dass Hans die meisten dieser Geschichten als Polizei- und Gerichtsreporter erlebt hat. Das heißt, wir sprechen hier nicht über angelesenes Material, sondern etwas, was Hans wirklich direkt erlebt hat. Das gilt auch für den Fall, den wir jetzt in den Nachrichten hören.
Am 8. Januar 1983 findet ein Zollbeamter am Düsseldorfer Flughafen über 1,5 Kilogramm Opium im Koffer eines Reisenden. Der hatte erst angegeben, nichts zu verzollen zu haben und dann auf diplomatische Immunität verwiesen. Verhaftet wird der Iraner Sadek Tabatabai trotzdem. In den nächsten Wochen entspinnt sich ein diplomatischer Krimi zwischen Düsseldorf, Bonn und Teheran.
Hans, ich glaube, wir werden heute in der Folge relativ viel sowohl in die Geschichte als auch ein bisschen so um den Planeten fliegen. Deshalb möchte ich erstmal bei uns am Düsseldorfer Flughafen anfangen. Wir haben den 8. Januar 1983 und da passiert etwas Besonderes. Was ist an diesem Tag passiert?
An diesem Tag kam ein Mann am Düsseldorfer Flughafen an, der hieß Sadek Tabatabai. Der Name lässt es schon vermuten, der Mann war Iraner, pendelte aber sehr oft zwischen Teheran und Düsseldorf, weil er erstens in Deutschland studiert hatte, Jahre davor in Aachen, und danach irgendwann nach Düsseldorf gezogen ist mit seiner Familie. Das heißt, im Grunde lebte der privat hier. Und er kam an diesem Tag an, so wie schon oft, und wurde am Flughafen Düsseldorf kontrolliert, womit er nicht gerechnet hatte, denn er hatte etwas bei sich, was er Diplomatenpass nannte. Und dieser Diplomatenpass, wenn es denn einer gewesen ist oder gewesen wäre, hätte ihn im Grunde vor Durchsuchungen geschützt.
Das heißt, er hätte lustig da rausspazieren können, so wie wir ja auch eigentlich alle normalerweise, wenn wir aus dem Urlaub kommen oder so, diese grüne Tür oder dieses grüne Schild.
Exakt.
Und man läuft da durch und fertig. Nur dich und mich können sie anhalten. Jemand mit dem Diplomatenpass kann man wahrscheinlich eher nicht anhalten.
Richtig. Das Kuriose ist, dass er ist durch diese grüne Tür, nennen wir sie mal so, die gab es damals schon und die gibt es immer noch, also nichts zu verzollen, Privatleute, ist er durchgegangen. Aber einer der dortigen Zollbeamten hat aus irgendwelchen Gründen zu ihm gesagt, er würde ihn gern kontrollieren. Warum, das ist eigentlich nie klar geworden. Vielleicht rein instinktiv, kann auch sein, dass der sagte, der sieht irgendwie ausländisch aus oder den kontrolliere ich auf jeden Fall mal. Und dann hat Tabatabai aber gesagt, Sie dürfen mich nicht kontrollieren, ich habe einen Diplomatenpass und hat auch tatsächlich ein Papier vorgezeigt. Das hat dieser Zollbeamte aber nicht akzeptiert und hat gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ich kontrolliere Sie trotzdem, bitte öffnen Sie Ihr Gepäck.
Okay. Der Instinkt dieses Mannes kann nicht ganz falsch gewesen sein, sonst würden wir heute nicht über Herrn Tabatabai ausführlich sprechen. Was hat er in dem Aktenkoffer von Herrn Tabatabai gefunden?
In dem Aktenkoffer waren mehrere Stangen einer braunen Substanz, hieß es immer so schön, so ein bisschen aufgerollt wie Zigarren.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen.
Und also es waren so längliche braune Stangen und das kam dem Zollbeamten schon komisch vor und dann hat er gesagt, jetzt bitte den Rest des Gepäcks auch öffnen. Und insgesamt hat man dann roundabout 1,7 Kilo eines Stoffes, der sich nachher als Rohopium rausstellte, also Rauschgift.
Okay, was macht man mit Rohopium? Ich bin da ehrlicherweise, also Opium ist für mich immer sowas, wo Menschen irgendwie in China in so eine lange Pfeife rauchen. Das ist wahrscheinlich nicht das, was man mit Rohopium macht, wenn man
du
das
macht. Du könntest das machen damit, theoretisch. Das war ja damals auch so. In China wurde das geraucht, aber es ist die Basis für Heroinherstellung in der westlichen Welt. Also überall da, wo Rauschgift in großem Stil gemacht und verkauft wird, ist Opium, also angebaut vor allen Dingen in Afghanistan, also im Fernen Osten, ist die Grundbasis für Heroin. Und hier in dem Fall war das also so, der Zollbeamte hat das also kurz gecheckt und hat festgestellt, ja, ist Rauschgift, Rohopium.
Okay, kann ich mal so ein Gefühl dafür kriegen? Also du hast gesagt 1,7 Kilo, was ist das wert und was ist es wert, wenn ich daraus Heroin mache?
Ich gehe mal von heutigem Wert aus, ja. Es wäre heute so, wie es da lag, 1,7 Kilo Rohopium wäre ein hoher fünfstelliger Betrag, verarbeitet aber zu Heroin, was eine weitaus größere Menge ergibt, reden wir sicher über mehrere Millionen.
Okay, was passiert dann? Also wir haben jetzt den Fall, also der Zollbeamte hat mit seinem Instinkt irgendwie recht, wir haben Herrn Tabatabai, der immer noch darauf beharrt, dass er Diplomat ist oder Diplomatenstatus hat, was passiert?
Er wird festgenommen. Der Zollbeamte hat sich wirklich nicht beirren lassen, hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und das ging relativ schnell. Die haben gesagt, das ist erstens kein richtiger Diplomatenpass. Die haben die Immunität nicht anerkannt und es gab einen Haftbefehl gegen den. Also ist der eingebuchtet worden.
Wir haben schon in den Nachrichten gehört, dass es jetzt eine ganz andere Dimension bekommt, weil eben auch Bonn, die damalige Bundeshauptstadt, und Teheran ins Spiel kommen. Vielleicht noch einmal so ein Blick auf den Herrn Tabatabai. Was ist das für ein Mann, was ist dessen Lebenslauf, dass der jetzt diese Dimension oder diese Bedeutung plötzlich bekommt?
Wenn er heute noch leben würde, wäre er 80 oder 81 Jahre alt. Er ist vor ein paar einigen Jahren gestorben. Damals relativ junger Mann und er war tatsächlich in Regierungsdiensten. Was unter anderem daran lag, dass er um zwei Ecken mit dem damaligen Revolutionsführer Khomeini verwandt war. Mhm. Und er war tatsächlich oft für die Regierung unterwegs, aber in dem Fall konnte er das wirklich nicht richtig nachweisen. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Wir reden über das Jahr 1983. Die iranische Revolution war gerade mal 4 Jahre vorbei. 79 ist das passiert. Khomeini war seit 79 an der Macht. Im Iran hat es eine unglaubliche Umwälzung gegeben. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf die Beziehungen des Iran zu europäischen Ländern, vor allen Dingen zu Deutschland. Insofern war auf einmal dieser Fall, wo es eigentlich rein juristisch um Rauschgiftschmuggel ging, hatte eine enorme politische Brisanz.
Nun bin ich erst 77 geboren, das heißt, ich war während der Revolution und zum Zeitpunkt der Revolution 2 Jahre alt. Es wird die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer geben, der vielleicht in einem ähnlichen Alter ist wie ich. Kannst du uns ein bisschen was zur islamischen Revolution erzählen? Vielleicht erstmal zum Iran vor der Revolution. Was war das für ein Land?
Der Iran war bis 1979, wurde regiert seit vielen Jahren vom Schah, Reza Pahlavi hieß der Mann, verheiratet mit einer berühmten jungen Frau, Farah Diba hieß sie. Übrigens, damals waren die beiden immer in den bunten Blättern, wurden die abgebildet. Also da gab es auch schon Bunte und Quick und sowas. Und die waren da, die tauchten immer wieder auf, weil das so ein Glamour-Paar auch war. Also der Schah beherrschte dieses Land wie ein König. Und im Grunde war er das auch. Es gab also keine demokratisch legale Regierung. Er war die Nummer 1 des Staates. Er bestimmte, wo es lang ging. Er wurde unterstützt, vor allen Dingen von den Amerikanern, aber auch von Europäern, weil Iran sitzt immer noch, auf enormen Ölvorkommen. Das heißt, der Iran war sehr reich durch das Öl und natürlich bei den westlichen Ländern, vor allen Dingen bei den USA, sehr begehrt als Partner, weil die halt Öl hatten. Der Schah war im Land aber, das hat man in Europa gar nicht so mitbekommen, der war hoch umstritten im Land, weil er halt im Grunde ein Despot war. Dem Land ging es relativ gut, solange du also auf Linie warst, hast du da gut gelebt. Das Land sah völlig anders aus als heute. Du sahst auf den Straßen Frauen im Minirock ohne Kopftücher. Das gab es überhaupt nicht. Das war das Land, also in den großen Städten jedenfalls, war sehr stark westlich geprägt. Was er auch wollte, er wollte diese ganzen alten Sachen hinter sich lassen, war mit der Religion, also mit dem Islam, völlig überkreuzt, wollte überhaupt nicht diesen Einfluss der Religion haben, sondern sein Land also Richtung Westen orientieren. Das hat er auch gemacht. Er hatte einen Geheimdienst, der hieß SAVAK, S-A-V-A-K, extrem gefürchtet im Land wegen der Brutalität, mit der diese Leute gegen das eigene Volk vorgingen, sobald da einer querschoss oder anfing zu meckern. Also er unterdrückte jede Opposition. Ich war damals Student oder Schüler und dann Student, wir haben das gar nicht so mitgekriegt. Auf den Schirm kam das erst, als es immer mehr Unruhen gab in dem Land, immer mehr Proteste. Und zwar gesteuert von der religiösen Seite, den sogenannten Mullahs, ein Begriff, der dadurch erst im Westen überhaupt bekannt wurde.
Diese Proteste, von denen du gerade gesprochen hast, Hans, die hat es ja dann auch in Deutschland gegeben. Wie ist da der Zusammenhang? Also warum hat man hier und wer hat hier gegen das Regime des Schah protestiert?
Das war schon 2, 3 Jahre vorher. Und zwar war das die Linke in Deutschland, die sogenannte 68er. Das entzündete sich vor allen Dingen in Berlin. 67, 68, das waren halt die Studenten, die schon vorgerückten, also sagen wir mal 20, Mitte 20, und die hatten schon ziemlich genau drauf, was da passierte. Und dann gab es einen Besuch des Schah in Deutschland, der kam mit seiner Frau hier hin und war in Berlin auch, hat Berlin besucht, und da gab es enorme Proteste gegen den Schah. Da waren Tausende auf der Straße und protestierten gegen diesen Despoten. Und diese Proteste wurden von der Polizei ziemlich hart niedergeknüppelt. Und der Schah hatte seine eigenen Leute dabei, die da ausschwärmten und gegen diese Protestierenden vorgingen. Mit langen Latten schlugen die also auf diese Leute ein. In der Presse wurden die dann als Jubelperser bezeichnet, weil die also versuchten so zu tun, als sei der Schah in Deutschland 100% willkommen. Und das war er eindeutig nicht. In diesem Zusammenhang kam es dann übrigens auch auf die Schüsse auf den Studenten Benno Ohnesorg. Das war im Juni 1967, bei dem dieser junge Mann ja erschossen wurde.
Ich habe in der Folge, die wir gemacht haben zum mutmaßlich letzten Mord der RAF, an Detlef Rohwedder gelernt, dass das eben auch so eine Geburtsstunde mehr oder weniger der RAF ist. Diese Proteste und genau auch die Menschen, die da ermordet worden sind. Ja. Wie hängt das alles zusammen?
Das war eine Stimmung, die war in bestimmten Kreisen, also die berühmten 68er, die waren alle sehr linksorientiert, zum Teil radikal auch. Und das war eine Stimmung, die ging gegen die Amerikaner wegen des Vietnamkrieges, die ging gegen den Schah wegen seiner Herrschaft, Willkürherrschaft im Iran. Und in dieser ganzen Gemengelage, auch gegen in Deutschland ein über viele, viele Jahre sehr spießiges, also konservativ im negativen Sinne Regime, gab es immer mehr Proteste. Da gab es diesen berühmten Spruch von Jurastudenten in Köln, hieß es, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Das war eine Zeit, wo die jungen Leute aufbegehrten gegen alles, was sie für gestrig hielten. Und man darf nicht vergessen, auch in Deutschland oder vor allen Dingen in Deutschland, es waren damals noch viele Leute an Schaltstellen hier auch in der Regierung, die waren noch aus der Nazi-Zeit. Das war so die zweite, dritte Ebene. Die hatte man aus praktischen Gründen, hatte man die nicht wirklich aussortiert, sondern einfach weiterarbeiten lassen. Zum Beispiel gab es einen hohen Beamten in Adenauers Kanzleramt, Globke hieß der, das war ein absoluter Nazi. Der hatte mitformuliert an den Nürnberger Rassegesetz.
In dem Zusammenhang taucht jetzt auch unser Protagonist der heutigen Folge, Herr Tabatabai, das erste Mal auf. Du hast vorhin schon kurz gesagt, er studiert in Deutschland. Wie kommt er jetzt in diesen Protesten zum Vorschein?
Der hat angeblich Verbindung gehabt zur linken Szene in Deutschland. Der galt als Schah-Kritiker. Er spielte zum ersten Mal eine wirklich wichtige Rolle, als im Jahr 1979, nach der Machtergreifung durch Khomeini, haben Studenten in Teheran die amerikanische Botschaft gestürmt und besetzt. Und über viele, viele Monate auch besetzt gehalten. Und im Hintergrund gab es natürlich enorme Bemühungen auf diplomatischen Ebenen, dieses Problem zu lösen. Das war für die Amerikaner natürlich ein Albtraum, dass also 400-500 ihrer Leute da festsaßen, festgehalten von wirklich radikalen Studenten, mit dem Tode bedroht. Jimmy Carter, der damals Präsident war, hat dann angeordnet, die zu befreien. Und dann hat es eine spektakuläre Militäraktion gegeben, die genauso spektakulär gescheitert ist, was, kleiner Einschub, Jimmy Carter nachher das Amt gekostet hat, 1980. Das haben die Amerikaner dem nicht verziehen, dass er es nicht geschafft hat, die Leute rauszuholen. Und Tabatabai hat zusammen mit einem deutschen Kanzleramtsbeamten hat versucht, im Hintergrund dieses Problem zu lösen und diese Geiseln da rauszuholen, was ihm allerdings nicht gelungen ist. Vielleicht war er nachher daran beteiligt. Irgendwann haben die laufen lassen.
Das heißt aber, er hat sich eben durch seine Verwandtschaft und eben auch nach der Revolution einen Status irgendwie in diesem Apparat erarbeitet. Was genau war der oder welche Ämter hatte
der? Der war so eine Art Sonderdiplomat, Sonderbeauftragter. Der war ein sehr intelligenter Mann, aufgrund seiner familiären Prägung weltgewandt, sprach mehrere Sprachen, ja, in Deutschland studiert, in Aachen. Sprach natürlich, also neben seiner Muttersprache, sprach er also Englisch, Deutsch. Ich nehme an, auch Französisch, weil die hatten einen sehr, sehr starken Draht nach Frankreich. Der sah sehr gut aus, hatte ein entsprechendes Auftreten. Man sprach von ihm immer der schöne Sadek. Also der hatte schon eine besondere Rolle.
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite jemand, der eben ja im Iran ab 79 eine große Nummer ist, der auch Kontakt zur deutschen Bundesregierung hat, der gleichzeitig aber weiter in Düsseldorf lebt. Das heißt also eine Fernbeziehung quasi geführt hat.
Ja.
Das heißt, unter der Woche in Teheran gearbeitet hat und am Wochenende dann nach Düsseldorf kam, weil er hier gelebt hat.
Wie das genau, in welchem Rhythmus der da gependelt ist, weiß ich nicht. Aber der war natürlich international unterwegs, aber hier war sozusagen seine familiäre Homebase und zwar in der 1A-Lage am Rolander Weg in der Nähe vom Rochus-Club hat er gewohnt. Soweit ich weiß, wohnt die Familie da heute noch.
Habt ihr das als Reporter damals gewusst? Also war das, du hast vorhin gesagt, die bunten Blätter haben über den Schah damals berichtet, aber war so jemand, so eine Person dann auch hier in der Düsseldorfer Szene irgendwie bekannt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Namen Tabatabai zum ersten Mal gehört, kurz nachdem der da am 8. Januar 83 verhaftet worden ist. Und zwar haben wir das bei der RP erfahren über die exzellenten Kontakte. Ich muss den Kollegen jetzt mal loben. Die guten Kontakte.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall Die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Von Alfred Beck, damals mit mir zusammen Polizeireporter. Und der hatte das über seine Kontakte gehört, dass da am Flughafen ein iranischer, angeblicher Diplomat verhaftet worden ist. Und dann hat er rumgegraben Und ich habe das noch vor Augen, wie wir da gesessen haben im Polizeizimmer und haben dann auch telefoniert, also er vor allen Dingen. Und dann wurde das bestätigt. Also ich glaube nicht, dass die Absicht hatten, das offiziell bekannt zu geben. Die hätten das natürlich lieber so diskret unter der Hand. Aber durch die guten Kontakte des Kollegen haben wir das erfahren. Welcher Kontakt ihm das vermittelt hat, hat er nie verraten.
Aber das heißt, genau, wir kommen in so eine Situation, du hast es gerade schon gesagt, es wäre am besten unterm Teppich geblieben, weil wir natürlich jemanden haben, wo das Außenministerium auch ein durchaus Interesse daran hat, dass das irgendwie nicht großartig auffällt, sondern irgendwie so gelöst wird. Vielleicht ist das eine gute Stelle, um einmal darüber zu diskutieren, was bedeutet denn jetzt eigentlich die Tatsache, dass man einen Diplomatenstatus hat oder nicht? Also was bedeutet Immunität? Kannst du das an einem Beispiel vielleicht erklären?
Ja, da gibt es ja reichlich Beispiele. Ich weiß, dass die Stadt Bonn, als sie noch Hauptstadt war, immer wieder Probleme hatte mit Diplomaten aus der ganzen Welt, die falsch parkten, aber die nicht zu belangen waren. Die sind wirklich immun. Die können, also man kann jetzt nicht sagen, können machen, was sie wollen. Aber so das, was dich und mich treffen kann, das betrifft die einfach nicht. Die haben entsprechende Kennzeichen, also CD auf dem Kennzeichen, Corps Diplomatique. Das ist eine Absprache zwischen den Ländern, dass diese Leute in den Ländern, wo sie arbeiten, nicht der normalen Gesetzgebung unterliegen.
Heißt das, die befinden sich dann immer auf ihrem Staatsgebiet? Ist das so der Gedanke, der dahinter steht, dass ich in dem Auto und in der Botschaft eigentlich gar nicht in Deutschland bin, sondern auf meinem
sozusagen,
jetzt in der Botschaft,
Staatsgebiet bin? Also es ist jetzt, sagen wir mal, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber im Grunde ist das so. Wenn die also in der Botschaft so, das ist exterritoriales Gebiet dann, da sind die ohnehin sicher, da kann ihnen keiner was. Und wenn die irgendwo unterwegs sind, dann sind die immer in einem Sonderstatus unterwegs. Also die können jetzt hier nicht einen Mord begehen. Und dann,
das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau.
Also
wo ist da so die Grenze? Ne? Also, den Mord kannst du nicht begehen.
Nein,
was ist denn das bei den Drogen jetzt? Also bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei unserem Beispiel, weil wir ja gleich nochmal diskutieren müssen, ob er überhaupt Diplomatenstatus hatte. Aber wenn er jetzt so ein richtig echter Diplomat, also der iranische Botschafter gewesen wäre zum Beispiel, darf ich als iranischer Botschafter, ja gut, dürfen ist ja eine blöde Frage, ne? Also dürfen wahrscheinlich auch nicht, aber kriege ich das hin, dass ich dann da Drogen durchschmuggel und bei mir im Dienstfahrzeug habe oder in der Botschaft im Arbeitszimmer?
Ich würde es mal so formulieren. Ich möchte nicht wissen, was von Diplomaten auf der ganzen Welt in ihrem Diplomatengepäck alles bewegt worden ist. Da waren garantiert auch manchmal Drogen dabei, da war Geld dabei, da waren alle möglichen Sachen dabei. Wenn ein Diplomat sich entsprechend ausweisen konnte, ich bleibe mal beim Botschafter, dein Beispiel, der wäre ja gar nicht kontrolliert worden.
Okay.
Der kann im Grunde einführen, was er will. Und natürlich darf der das nicht. Aber da es nicht bemerkt wird, spielt es keine Rolle. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und hier bei Tabatabai war ja der Knackpunkt, dass sie dem das nicht geglaubt haben, dass er Diplomat ist. Und deshalb hat sie ihn erwischt.
Dann kehren wir jetzt wirklich mal zurück zu unserem 8. Januar 1983. Also Herr Tabatabai ist verhaftet worden. Ich ahne, dass auch in Bonn vielleicht das eine oder andere Telefon klingelt oder hier in Düsseldorf dann wiederum Anrufe aus Bonn kommen. Was ist dann rund um diese Verhaftung alles passiert?
Also zumindest auch ein paar kuriose Sachen. Er hat natürlich erstmal versucht, sich rauszureden. Erstens hat er darauf hingewiesen, er sei Diplomat. Das haben sie ihm nicht geglaubt, haben ihn also festgenommen. Das Zweite ist, dann hat er behauptet, das, was er da mit hat, das sei ein Medikament. Seine Tante hätte Halsschmerzen. Und daraus könnte man einen Saft, eine Art Hustensaft machen, um das zu behandeln. Das sei im Iran ein weit verbreitetes Hausmittel. Das hat eine gewisse Belustigung hervorgerufen. Er hatte noch zwei, drei andere so schräge Nummern, die er dann erzählt hat, um da wieder rauszukommen. Das hat aber am Ende nichts gebracht. Und es ist genauso, wie du gerade gesagt hast. Es war relativ schnell klar, dass man also die iranische Botschaft benachrichtigen muss. Das hat man dann auch getan. Er hat natürlich auch mit Anwälten geredet. Er hatte damals einen Anwalt hier in Düsseldorf, der war bekannt für, sagen wir mal, heikle Fälle. Er war auch als Person heikel. Er bewegte sich gerne und mit großem Tamtam in einer Grauzone. Wir haben ihn als Polizeireporter geliebt, weil der Mann wusste Sachen, erzählte Sachen, das war einfach großartig. Und er war zumindest einer dieser Anwälte, das weiß ich noch sehr genau. Und dann ging natürlich das los, was du gerade gesagt hast. Man hat dann halt mit dem Auswärtigen Amt, damals noch in Bonn, telefoniert. Der Außenminister hieß Hans-Dietrich Genscher zu der Zeit. Und die alle kannten den Tabatabai natürlich und haben gesagt, um Gottes Willen, wir haben gerade halbwegs eine normale Beziehung zum Iran wieder aufgebaut. Nach all den Jahren, wo wir den Schah gehätschelt haben und die uns das Übel nehmen, bemühen wir uns jetzt um Normalität in der Beziehung zu diesem neuen Staat unter Khomeini. Und jetzt wird hier am Düsseldorfer Flughafen einer deren Leute verhaftet. Das geht nicht.
du weißt ja, meine wesentlichen Kenntnisse über das Polizeiwesen stammen aus Fernsehserien. In meinen Fernsehserien würde jetzt jemand hingehen und Kaution hinterlegen und dann wäre Herr Tabatabai wieder frei.
Ist das, ja, das ist auch gemacht worden. Man hat also so eine Art Garantie hinterlegt, eine sechsstellige Summe. Dann kam er auch wieder frei. Er hatte allerdings, also wir verkürzen jetzt mal das Ganze ein bisschen, ja, weil mit dem Haftbefehl, das ging ein bisschen hin und her. Er hatte insofern Pech. Es gab in Düsseldorf einen Richter, der für Rauschgiftstrafsachen zuständig war. Der hieß Otto Strauß. Der hatte eine bestimmte Strafkammer, soweit ich mich erinnere, war es die 12., die machte nur Rauschgiftsachen. Und der war einer, der hatte sich den Kampf gegen das Rauschgift wirklich, wie man so schön sagte, auf die Fahne geschrieben oder zu seinem Lebensinhalt gemacht. Und der, im großen Bewusstsein, dass ein deutscher Richter unabhängig ist, hat gesagt, also mich interessiert das alles überhaupt nicht. Der ist verhaftet worden, weil er keinen gültigen Diplomatenpass hatte. Der hat ein Rauschgiftdelikt begangen. Also werde ich den vor Gericht stellen. Punkt.
Okay, dann habe ich jetzt verstanden, wer der Gegenspieler von Herrn Tabatabai ist. Was hat dieser Otto Strauß dann ganz praktisch gemacht?
Der hat das Verfahren eröffnet. Und dann ging aber dieser Hickhack los, den wir eben schon mal erwähnt haben. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt, dann wieder in Vollzug gesetzt, dann wurde er wieder außer Vollzug gesetzt. Es gab damals so ein Wortspiel, ne? Tabata rein, Tabata raus, weil der also 3-4 Mal eingebuchtet worden ist, wieder rauskam, wieder eingebuchtet wurde. Der war die ganze Zeit aber in Deutschland.
Das also ist nicht ausgereist?
Nein, der hätte gar nicht ausreisen können. Der Haftbefehl war zwar außer Verzug, aber der hätte nicht ausreisen können. Ich nehme an, dass sie seinen Reisepass auch einbehalten haben oder so. Auf jeden Fall war der hier. Also ich glaube, dass Strauß das beschleunigt hat, denn wir reden ja jetzt schon über Januar, Februar, wo das dann, das im Januar hat er die Anklage zugelassen. Und im Februar, Mitte Februar, beginnt der Prozess.
Ui, das ist wirklich schnell, also, ja. Weil normalerweise sind das Monate mindestens, die dazwischen
liegen. Man muss nur eins bedenken, für den Richter war die Sachlage ja klar. Es musste ja nicht, die Staatsanwaltschaft musste nicht ermitteln. Hm. Tabatabai hat ja zugegeben, ich hatte das Zeug, aber das war kein Rauschgift, aber es war doch Rauschgift. Die mussten nicht irgendwie jetzt langwierig irgendwas feststellen oder untersuchen. Die Lage für diesen Prozess, die Sachlage, war eigentlich völlig klar. Und ich glaube halt, dass Strauß da auch wirklich Druck gemacht hat, weil er ahnte, das wird hier nicht so glatt über die Bühne gehen.
Gefahr in Verzug, sagt
man ja, manchmal
auf eine andere Weise.
Ja, das könnte man so sagen.
Nun beginnt also dieser Prozess am 18. Februar. Ist das ein großer Prozess gewesen? Also so richtig schön mit Tamtam, wie du das von manchen anderen Fällen und Prozessen schon erzählt?
Ja, klar. Es war natürlich genau das, was die in Bonn nicht wollten. Ne? Riesenaufsehen. Es gab natürlich Öffentlichkeit, es gab ohne Ende Presse, Journalisten aus der ganzen Welt. Es war ein enormes Interesse da. Man muss sich überlegen, iranischer Diplomat, Tabatabai, der Name inzwischen in aller Munde, das in Deutschland. Man wusste ganz genau, inzwischen wird das auf höchster politischer Ebene wird das verfolgt. Also das Interesse war schon riesig.
Okay, wir haben jetzt auf der einen Seite genau diesen Otto Strauß, der das sehr voranbringt, das Ganze, und hier eben eröffnet. Nun wird das Auswärtige Amt auch nicht tatenlos zugesehen haben. Was haben die auf der anderen Seite gemacht? Wie haben die diesen Prozess beeinflusst?
Also man kann mal davon ausgehen, dass da vieles passiert ist, von dem wir nie erfahren haben. Die Drähte glühten garantiert. Die bekamen Druck aus Teheran. Die haben denen gesagt, ey Leute, das geht nicht, ihr könnt unseren Mann da nicht festhalten. Dann haben die wiederum gesagt, deutsches Gericht, unabhängig, sorry, tut uns leid, können wir nichts machen. Kannst du dir vorstellen, wie das in Teheran aufgenommen worden ist? Die haben gesagt, das ist für uns nicht akzeptabel, ihr müsst da Einfluss nehmen. Das haben die auch versucht. Und haben also dann wirklich immer wieder geredet und auf verschiedenen Ebenen versucht, Einfluss zu nehmen. Und der Einzige, der sich sturgestellt hat, war Otto Strauß. Im Grunde haben sie dann eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Denen war völlig klar, wenn wir hier weiter Druck machen und diesen Richter versuchen zu drehen, das wird er sich nicht gefallen lassen. Wir werden in der Öffentlichkeit ziemlich blöd dastehen. Also haben sie etwas gemacht. Am 8. März hat das Auswärtige Amt Sadek Tabatabai zur unerwünschten Person erklärt. Das heißt, er war in dem Augenblick, wäre er normalerweise, ich will jetzt nicht sagen schutzlos, du bist in einem Rechtsstaat nicht schutzlos, aber normalerweise wäre er jetzt vor Gericht gestellt worden und verurteilt worden. Aber da hat es auf anderen Ebenen dann, weil da gerade der Haftbefehl mal wieder außer Vollzug war, er nicht in Untersuchungshaft war, hat man ihm den Tipp gegeben, pass mal auf, mein Freund, wir haben dich hier zur unerwünschten Person erklärt. Das heißt mit anderen Worten, du wirst jetzt ganz schnell wieder verhaftet und dann kommst du vor Gericht und dann wirst du eingebuchtet für mehrere Jahre.
Ich nehme mal an, Herr Tabatabai wird diese Warnung verstanden haben und das Land verlassen.
Er hat diese Warnung sehr gut verstanden. Wir haben das damals über seinen Anwalt erfahren. Der hat uns damals gesagt, Leute, das und das ist gerade passiert. Und dann weiß ich noch, dass wir dann gesagt haben, ey, Moment, morgen ist doch Prozesstermin. Ja, sagte er, der Prozess wird auch stattfinden, aber ohne Angeklagten. Und so war es auch. Der ist am selben Abend noch, ist er nach Frankfurt und ist mit einer Lufthansa-Maschine nach Teheran geflogen und war weg.
Jetzt hast du gerade gesagt, Hans, dass sie ihm vorher den Pass mit hoher Wahrscheinlichkeit abgenommen haben. Wie konnte der dann trotzdem das Land verlassen?
Also das war von mir eine Annahme, aber die wollten ihn ja loswerden. Das war natürlich eine Trickserei auf höchster Ebene. Denen war völlig klar, wir erklären den zur unerwünschten Person. Das heißt, wir erhöhen den Druck auf Tabatabai selber. Der weiß ganz genau, wenn er jetzt nicht abhaut, dann geht er vor Gericht und wird eingebucht in Deutschland für ein paar Jahre. Also haben die ihm diesen Ding zukommen lassen und haben ihm auch, wie auch immer, das ist nie offen gesagt worden, dabei geholfen, dass er in Frankfurt ganz normal an Bord dieser Maschine Lufthansa und nach Teheran fliegen konnte. Übrigens erste Klasse.
Bevor wir darüber sprechen, wie es mit Herrn Tabatabai weiterging, nochmal die Rückkehr zu Otto Strauß. Was hat jetzt Otto Strauß ohne Angeklagten gemacht?
Ja, ganz normal, weiterverhandelt. Also der hat an diesem Tag hat er den Prozess durchgezogen mit einem Urteil.
Und wie dieses Urteil ausgefallen ist, hören wir jetzt.
Die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf verurteilt Sadek Tabatabai im März 1983 zu 3 Jahren Haft in Abwesenheit. Er habe Rauschgift in nicht unerheblichem Maße in die Bundesrepublik eingeführt, heißt es in der Urteilsbegründung. Der Vorsitzende Richter nennt die Tat darin ein Verbrechen.
Okay, also das wäre das Urteil gewesen, das Herr Tabatabai gehört hätte, wäre er denn noch in Deutschland gewesen. Aber du hast ja schon gesagt, Hans, er ist weg. Wie ist dieser Rückflug gelaufen? Wie ist es dann mit ihm weitergegangen?
Also es waren Journalisten an Bord, sicher auch kein Zufall. Das war auch arrangiert worden. Es gab, soweit ich mich erinnere, sogar Filmaufnahmen. Und er hat an Bord direkt, also als sie den deutschen Luftraum verlassen hatten, hat er dann Interviews gegeben, hat ziemlich große Töne gespuckt. Hat das Verfahren also als absurd bezeichnet, den Richter ein bisschen beschimpft. Er war ja sicher. Und ist also ganz normal nach Hause geflogen dann.
Was bedeutet das, wenn gegen jemanden ein solches Urteil gesprochen worden ist? Du hast ja auch gesagt, die Familie lebt hier und so weiter. Hätte der wieder hierhin zurückkommen können? Wäre das dann vollstreckt worden, das Urteil? Was heißt das?
Ja, es war ein Rauschgiftdelikt. Da gilt ja die normale Verjährungsfrist. Es war völlig klar, wenn der in der Zeit wieder nach Deutschland eingereist wäre, wäre er am Flughafen verhaftet worden und direkt eingebuchtet worden, um die Strafe abzusitzen. Das hat er natürlich nicht getan. Das wusste er. Diesem Risiko wollte er sich nicht aussetzen.
Das heißt also, er ist nach Düsseldorf tatsächlich erst zurückgekehrt, nachdem diese Strafe verjährt war?
Jein, denn das Hickhack geht im Grunde weiter. Im März 84, also kurz danach, hat der Bundesgerichtshof den Schuldspruch von Otto Strauß wieder aufgehoben, weil der Bundesgerichtshof zu dem Schluss kam, es habe wirklich konkrete Gespräche gegeben zwischen Teheran und Bonn und insofern gäbe es doch einen Sonderstatus, einen Diplomatenstatus. Worum sich diese Gespräche, diese angeblichen gedreht haben, ist nie gesagt worden. Es gab immer mal wieder Gerüchte. Der Spiegel hat darüber berichtet, es ging angeblich um ein Waffengeschäft zwischen Teheran und Deutschland. Deutschland war damals ein großer Waffenlieferant für den Iran. Aber das ist nicht klar geworden. Am 1. April, schönes Datum, 85, gab es dann einen neuen Haftbefehl. Weil durch die Flucht, dadurch, dass er abgehauen ist, wurde damals argumentiert, hätte er seinen Sonderstatus wieder verloren. Also, du siehst, das ist ein Hickhack, das kannst du einem Laien überhaupt nicht mehr klar machen. Auf jeden Fall ist er in der Zeit nicht nach Deutschland gekommen. Das war ihm zu riskant.
Okay, was hat er in Teheran gemacht?
Er hat weiter für die Regierung gearbeitet, aber unter dem Schirm. Das hat man hier in Deutschland kaum mitgekriegt. Er hat angeblich auch an der Uni gearbeitet, hat ein Buch geschrieben, über sie, also seine Biografie geschrieben. Ist, wie ich eben schon sagte, zurück nach Deutschland gekommen, als das Ganze verjährt war. Also es sind mindestens 10 Jahre später gewesen. Und hat im Prinzip seinen alten Pendelverkehr zwischen Teheran, also zwischen Iran und Deutschland wieder aufgenommen, zwischen Düsseldorf und Teheran.
Und wie ist es mit ihm zu Ende gegangen? Du hast gesagt, er lebt nicht mehr.
Der ist in Deutschland gestorben, 2015, also vor knapp 10 Jahren.
Das heißt, ein normales Ende für einen ganz und gar nicht normalen Fall.
Das kann man wohl sagen. Also der Fall hat damals unglaublich viel Wirbel verursacht, breit getreten in allen Medien. Aber das meiste, was da wirklich passiert ist, ist erst im Nachhinein rausgekommen und wirklich 100% wissen, wer da Fäden gezogen hat und wer daran beteiligt war, das werden wir nie erfahren. Das war also auf höchster Ebene. Und ich bin noch nicht mal sicher, ob Hans-Dietrich Genscher der höchste Regierungsbeamte war oder das höchste Regierungsmitglied war, was daran beteiligt war. Weil die Interessenlagen zwischen Deutschland und Iran waren damals sehr fragil und man hatte ein Rieseninteresse, mit denen klarzukommen. Unter anderem auch wegen des Öls.
Prima, Hans. Ich danke dir sehr fürs Erzählen, also sowohl das Historische als auch dann die Einordnung unseres Falls. Ich danke ganz, ganz herzlich der Cars Crew, die wie immer diesen Podcast mit uns produziert, Sarah-Lena Bolay, unsere Nachrichtensprecherin und Richterin und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohleknast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.